Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer Mitarbeiterinnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Walde-Stauber, ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Für die heutige Folge des Podcasts sind wieder Janne und Klaus Weinz hier bei mir. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Und wir haben uns vorgenommen, heute über die GesellschafterInnen der Münchner Kammerspiele zu sprechen. Das hatten wir schon einmal erwähnt. Es gab eine Gesellschaft, die im Hintergrund stand, die im November 1932 aufgelöst werden musste. Und die Menschen, die in den Anfangsjahren die Kammerspiele ermöglicht haben durch diese Gesellschaft, waren dann spätestens ab 1933 Verfolgung und auch ausgesetzt und fanden auch teilweise den Tod. Und ich glaube, es lohnt sich einmal auf diese Menschen zu blicken, die dieses Haus überhaupt haben entstehen lassen und hier an die Maximilianstraße auch geholt haben.
Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte, weil ich gesehen habe in den Unterlagen, die ich studiert habe, dass das Bankhaus Gebrüder Marx mit den Kammerspielen sehr eng verbunden war. Und dann habe ich nachgelesen, dass im Aufsichtsrat der Vorsitzende ein Dr. Leo Fromm war, der schon 1916 im Ersten Weltkrieg vor Verdun fiel und dann sein jüngerer, älterer Bruder an seine Stelle trat. Und dann habe ich danach gelesen, es gibt im Pasing eine Publikation, die haben die Familie Fromm erforscht und die ursprünglich aus Diesbeck, Nördlingen,
Augsburg
kam. Sie hatten zunächst ihren Hopfenhandel in Augsburg und alle Kinder der Flora Fromm sind in Augsburg geboren und die haben 1912 etwa ihren Hopfenhandel, eine große Abteilung in München eingerichtet. Also die Fabrikation in Pasing und ein Geschäftshaus in der Sonnenstraße.
Und von Anfang an international ausgerichtet. Also auf Europa zunächst und dann weiter Amerika, Südamerika. Also ein international operierendes Hopfenhandelunternehmen. Das ist dann wichtig für 1933, weil mehrere dorthin emigrieren konnten, weil sie die Kontakte dazu hatten.
Die Geschäftsbeziehungen ja schon über Jahrzehnte bestanden. Und es ist so, dass die Familie Degginger, die sitzt auch im Aufsichtsrat, ist vertreten. Die hatten einen großen Holzhandel in München. Und die Familie Fromm und die Familie Degginger waren durch Eheschließungen der Fromm-Töchter mit den Deggingers oder den Degginger-Töchtern mit den Fromm
und den Marx
und der Marx und dem Marx und der Marx-Familie hatten die auch dann familiäre Beziehungen.
Und der Leo und dann ein Adolf Kaufmann, die beide zusammen in München Jura studierten und sich von praktisch jungen Jahren her kannten, haben die beiden waren die Initiatoren dieser Idee, ein Theater zu gründen und haben im Grunde in den Familien Einlagen für eine Münchner Theater GmbH eingeworben.
Und diese Gründung erfolgte 1913. Das Gebäude befand sich ja damals in der Augustenstraße 89, wenn ich mich recht besinne. Und haben, bis sie ausgebotet worden durch die schwere die Depression nach dem Bankenkrach 1929, bis 1932 im Grunde diese Geschicke des Hauses mit ermöglicht, die künstlerische Arbeit. Und es war eine Gesellschaft, und heute würde man sagen Non-Profit-Gesellschaft. Die haben alle Gelder eingelegt und haben Gewinne, die erwirtschaftet wurden, wenn es denn so war, bei diesem Privattheater, wieder in das Geschäft der Kammerspiele zurückgegeben.
Und da kann ich ein Zitat, das wir wieder über unsere tolle Fundgrube Anno, Austrian Newspapers Online, gefunden haben. Dieser Adolf Kaufmann, einer der Gründer der Kammerspiele, hat 1930 ein Interview in einer Wiener Zeitung gegeben, wo er gefragt wurde, wie kriegt ihr denn das hin mit diesen Kammerspielen? Tolles Programm zu machen und über die Runden zu kommen.
Als Privattheater.
Als Privattheater, denn in dieser Ende der 20er Jahre war im gesamten deutschsprachigen Raum war eine große Theaterkrise. Wir mussten Theater zumachen und. Und da sagt er, unser Theater ist eine gemeinnützige Bühne, nicht zum Verdienen geschaffen, in Anerkennung seiner besonderen Leistungen, mit einer städtischen Subvention bedacht. Unser Publikum rekrutiert sich aus den intellektuellen Schichten, die sich für moderne Theaterkunst interessieren. Das ist im Grunde Kaufmanns, Leo Fromms, dieser Gründer, deren Programm. Ja.
Ist auch interessant, diese Subvention der Stadt München, ja. Die kam ja erst mit den Jahren, die war nicht von Anfang an gegeben. Die wurde in der Zeit der Weltwirtschaftskrise nicht gestrichen oder reduziert. Ja. Es gab eine kulturpolitische Entscheidung, trotz der extremen Gegenstimmen der NSDAP-Fraktion, diese Subvention der Kammerspiele nicht anzutasten.
Weil die Kammerspiele neben dem Reinhardtschen Theater in Berlin wirklich ein Riesenmagnet war für Theaterkunst. Also wenn man die Namen derer, die dort wirkten, von der Gründung bis 1933, ob es Schauspieler, Schauspielerinnen oder Regisseure war, dann ist das die Haute Volée des deutschen Theaters vor 1933.
Im Stadtrat wurde damals auch erwähnt, dass es eine touristische Bedeutung hat, dass die Kammerspiele hier in der Stadt sind und dass Menschen deswegen auch überhaupt in die Stadt kommen.
So ist es. Und für die, unsere merkantilen Zuhörer, die sagen, die sprechen da über Geld und so weiter, könnte man da irgendeine Relation kriegen? Ich wage mal so aus meinem Gedächtnis, wenn ich falsch liege, korrigiere ich das in unserem nächsten Podcast. Die Kammerspiele hatten im Jahr etwa 300.000
Reichsmark.
Kosten zu stemmen. So, 300.000. Eine Relation ist, was hat die Therese Giese bekommen? Die Therese Giese hat eine Monatsgage von 1.100 gehabt. Das war die hatte die zweit- oder dritthöchste Gage, ja, weil sie eine unglaublich populäre Schauspielerin war. Das war Ende der 20er Jahre, so, als Relation. Und diese städtische Subvention waren 80.000. Das heißt, 220.000 mussten über Eintritte und so weiter
Gastspiele, also Tourneen erwirtschaftet werden.
Das als Relation, so dass man das ungefähr weiß.
Und der Kaufmann, wenn wir das jetzt so zurück betrachten, war ein Finanzzauberer, dass er das immer wieder hingekriegt hat, dass dieses denn, er war ab 1913 dabei und hat also einmal anwaltlich und dann auch als geschäftsführender kaufmännischer Direktor. Und er hat es immer wieder hingekriegt, dass es Geldzuflüsse gab. Das Bankhaus Marx, der Gebrüder Marx, war auch so, dass die zinslose Darlehen gewährten und Sicherheiten boten, wenn mal wieder alles brannte. Also das war ein Geflecht von Unterstützern und Geldgebern, die aber auch am Bestand der Kammerspiele nicht ein pekuniäres Interesse hatten, sondern auch ein intellektuelles, künstlerisches Interesse.
Und Diane ist da früh schon auf die Spur gekommen, also Jahre vor uns der Recherche für die Kammerspiele, dass dieser Heinrich Fromm, einer aus den Fromm-Brüdern, dass der auch an einer weiteren wirklichen Institution in München als Mäzen beteiligt war und Geldgeber, Janne?
Er hat das grafische Kabinett von E.B. Neumann aus Berlin, das hier der Günter Franke leitete ab den frühen 20er Jahren, mitfinanziert und hat dann Beckmann, der ja die Galerie Neumann vertreten hat und das grafische Kabinett, ein Stipendium ausgesetzt, also einen Unterhalt von 800 Mark pro Monat
über mehrere Jahre. Ja.
Und hatte eine große Beckmann-Sammlung natürlich auch. Und als er 1938 ins KZ Dachau gesperrt wurde, hatte sie dem Günter Franke gebracht, um die Bilder in Sicherheit zu wissen. Und soweit ich das gelesen habe, hat er sich nach dem Krieg, weil Heinrich Fromm im Exil überlebt hat, geweigert, die zurückzugeben. Also das ist nochmal eine...
Und da ist auch erst vor 2 Jahren eine große wissenschaftliche Untersuchung über diesen spannenden Komplex erschienen.
Ja, die Frage der Restitution war ja eigentlich auch mein Impuls, vielleicht erinnert ihr euch, euch darüber zu sprechen, was ist eigentlich aus den GesellschafterInnen geworden? Ja. Wir haben dann festgestellt, dass de facto es so ist, dass die Gesellschaft, die die Kammerspiele getragen hat, im November 32 sich auflösen muss. Die tatsächlichen Umstände, der Kulturkampf von rechts gegen die Kammerspiele hat sicher dazu beigetragen. Man kann im streng juristischen Sinne nicht davon sprechen, dass in der NS-Zeit die Gesellschafter enteignet worden wären, was ihren Anteil an den Kammerspielen anbelangt. In ihr sonstiges Vermögen zweifelsfrei schon. Vielleicht schauen wir mal ganz konkret auf diejenigen unter den Gesellschafterinnen, die Verfolgung ausgesetzt worden sind.
Ja. Einen haben wir, der ziemlich von Anfang an mit dabei war, über den schon an verschiedenen Stellen gesprochen, Benno Bing, der bis zur Auflösung, bis Gesellschafter war, mit der zweithöchsten individuellen Einlage, und der war also Geschäftsführender Direktor gewesen, mit bei Ziegel, bei Sinsheimer, bei Falkenberg, und ist 24 als praktisch Generalbevollmächtigter der Kammerspiele nach Berlin gegangen. Und das muss ich so vorstellen, der hat dort Bewerbungen entgegengenommen, Verhandlungen geführt mit Schauspielern, mit Regisseuren, mit Gastspielen. Er war selber Jurist und Talentspotter und so weiter. Und der ist 33 nach Prag geflohen, war ohne die Familie, er war verheiratet mit einer Münchnerin, einer jungen Münchnerin. Die haben sehr jung geheiratet, in London übrigens. Warum? Da war er sicher irgendein Papa nicht einverstanden, und haben dort sind 3 Kinder auf die Welt gekommen, 3 Töchter, die alle Schauspielerinnen wurden. Die Frau, die Kinder haben alle überlebt. Er floh dann weiter nach Frankreich, nach Paris, in die Bretagne, wollte möglicherweise weiter nach England. Er wurde geschnappt, verhaftet, in Drancy interniert und nach Auschwitz deportiert.
Und das ist kurz vor seinem 69. Geburtstag ermordet worden, also einen Tag vorher in
Auschwitz. Wie es da mit der Restitution ausschaut, der musste dort ein Dokument in Frankreich, das haben wir im Original aus einem französischen Archiv bekommen, also
vorlegen.
Online bekommen.
Er musste vorlegen, was er, über welches Vermögen er verfügt. Und da hat er seinen Kontostand bei der Hypo Bank in München, also Bayerischen Hypotheken und Wechselbank in München angegeben und seine Einlagen im Theater. Und das waren ungefähr 300.000 Reichsmark.
Und seine Frau wurde gezwungen, und sie ließ sich scheiden von ihm, sie stand vor der Situation, sie kann ihr Geschäft nicht weiterführen. Und wir gehen davon aus, dass das nicht eine Entfernung von ihrem Mann war, sondern der Mann hat ausdrücklich auch zu Protokoll in Frankreich gegeben, dass seine Frau und seine Kinder katholischen Bekenntnisses sind. Ja, so. Und er sie damit auch geschützt hat.
Und es gab, glaube ich, auch noch einen Sohn, der dann später beim Bayern München Fußball gespielt hat.
Diese Geschichte ist in die Zeitung gekommen, weil Bayern München ja auch eine interessante Geschichte hat. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Es könnte durchaus sein. Nur, die Geschichte kam so in die Zeitung, dass Benno Bing, der Verwaltungsdirektor, ein kleiner, energetischer Mann, der praktisch für Theater sich interessierte, dass der auch Fußballer gewesen wäre, da zweifeln wir, weil das wäre in einem Alter gewesen, wo er praktisch nach München aus London wieder zurückkam. Da war er schon über dem Alter, wo man bei Bayern mitspielen darf. Also das war der Sohn, ja, also nicht Benno Bing.
Also der Sohn war Jahrgang 1910, der ist in München geboren. Ja. Da ist es wahrscheinlicher, dass es der jüngste Sohn von Benno Bing war. Und die drei älteren Töchter, da sind zwei davon Schauspielerinnen geworden und eine ist nach Palästina emigriert.
Und an Benno Bing erinnert nicht nur ein Stolperstein, das war die Gelegenheit, als wir uns kennengelernt haben, in der Keuslinstraße 4, sondern auch eine Erinnerungstafel am Eingang der Münchner Kammerspiele in der Maximilianstraße.
So, das war der Ausgangspunkt. Ja.
Und wir haben also die Entziehungsakten oder Restitutionsakten des Benno Bing noch nicht recherchiert. Das müssen wir offen zugeben. Das ist nämlich immer ein Mordsaufwand.
Auch. Und die Frau hatte ihr Geschäft auch in der Augustenstraße praktisch ein paar Häuser weiter. Ja? Ein
Plissier-Chef-Geschäft und Weißwäsche und solche Dinge.
Das ist schöne Kleider nähen und.
Wir haben ein paar Familien erwähnt, die zu dem Kreis der Gesellschaft dazu zählen sind. Vielleicht wollt ihr auch auf deren Schicksale.
Also wir haben schon die Familie Fromm erwähnt, wo der Heinrich Fromm dann auch mäzenatisch in der bildenden Kunst, nicht bloß bei den Kammerspielen, engagiert war. Und sie waren eine wohlsituierte Familie. Die jüngste Tochter hatte einen der Marx-Bankiers geheiratet und die Flora Fromm ist im Alter zu denen gezogen in die Franz-Josef-Straße 48, glaube ich, haben die gewohnt, bis sie aus dieser Wohnung zwangsweise raus mussten. Dann war sie noch im jüdischen Altersheim in der Mathildenstraße und wurde dann nach Theresienstadt im hohen Alter von weit über 70 deportiert und ist dort ermordet worden.
Und eine Tochter, die Frau Leo Fromms, des Gefallenen, hatte mit Leo es war nicht eine Tochter, eine Schwiegertochter. Die Schwiegertochter, die Frau von Leo Fromm, genau. Die hatten zusammen eine Tochter und die Witwe Leo Fromms heiratete nochmal, ging nach Leipzig, glaube ich, blieb aber weiter Gesellschafterin, so wie die Flora Fromm ja als Witwe ihres Mannes, der als einer der ersten Gesellschafter drin war, auch das weiterführte. So. Und die Tochter kam offenbar nach der Schule nach München zum Onkel, lebte bei denen, studierte Chemie, ging dann sofort 33 nach Frankreich und heiratete dort in Poitiers einen polnisch-jüdischen Emigranten, Musiker, Komponisten. Und der überlebte auf abenteuerliche Weise sie und ihre Tochter. Die Die hatten zusammen auch eine Tochter, eine kleine Tochter. Die wurden verhaftet, über Drancy nach Auschwitz deportiert und ermordet.
Und die anderen Fromms und Marx haben es geschafft, ins Exil zu gehen. Brasilien, Amerika, über Holland nach London. Und die Witwe von Leo Fromm, die hieß dann Edith Frank, den Namen des zweiten Mannes, die ist nach Sydney in Australien emigriert. Also es ist irgendwie unglaublich, wie die Familien durch diese Gewaltherrschaft der Nazis und diesen Vernichtungswillen alle Welt zerstreut worden sind. Und ich weiß von einer Geschichtswerkstatt im Stadtarchiv, dass jemand mit ihr, mit Nachfahren dort Kontakt hat.
Und die, im Narrativ der Kammerspiele, also im großen Petzet-Werk, der vor allem über diese Dinge auch relativ ausführlich schreibt, aber auf eine Weise, die, ich sage jetzt nichts dazu, sondern zitiere nur einen Satz. Ganz am Anfang des Buches steht, dass Falkenberg, der große Theatermagier, ein vollkommen unmerkantiler Mensch war. Das heißt, alle geschäftsführenden Direktoren mussten sich um das andere, ums Geld und so weiter, die mussten sich da kümmern. Er war der unmerkantile Mensch. So. Und über diese Geldgeber und den Adolf Kaufmann, den geschäftsführenden Direktor bis 32, sagt Petzet, der Hopfenhändler Heinrich Fromm, Bankier Hugo Marx, diese und die übrigen Geldgeber und Aufsichtsräte, die nicht ohne einen lobenswerten, wenngleich naiven und dann doch auch geschäftlich denkenden mäzenatischen Ehrgeiz waren. Und diese Formel, hier der vollkommen unmerkantile Künstler, der dieses Schiff unbeschadet durchführte, und hier dieses, ja, sie haben geschaut, es ist schäbig.
Also man muss sagen, um das Ausmaß einmal darzustellen, dass über 10, ihr könnt mich gerne ergänzen und korrigieren, Personen aus dem Kreis der GesellschafterInnen Verfolgung ausgesetzt worden sind. Wir haben jetzt über zwei Fälle gesprochen.
Alle waren, also sowohl die Familie Fromm, die Familie Degginger, jüdische Holzhändler in der ersten Generation in München.
Dinkelsbühler,
der Jurist.
Bing.
Ja, der Benno Bing, Adolf Kaufmann.
Ja.
Es waren alle verfolgt und mussten sich, wenn sie es denn konnten, ins Ausland retten. Und es gelang ganz vielen, also die Gebrüder Marx hatten einen Sohn vorweg nach Amerika geschickt, so dass sie dann auch nach Amerika kommen konnten. Aber wie der Klaus das schon gesagt hat, das waren eben international vernetzte Firmeninhaber, die über Kontakte verfügten.
Ja, und es waren Münchner Bürger, die von, ja, nicht irgendwoher kamen. Ja, Nördlingen, Augsburg ist ja, weiß Gott, nicht von irgendwoher. Also Münchner Bürger, jüdisch, so wie alle Anwälte der Kammerspiele bis 33 Münchner Bürger jüdisch waren, alle Theaterärzte. Und das, dieses wie man sagt, the backup of the theater, ja, das ist in der Gesamtheit aus der Geschichte der Kammerspiele bisher nicht herausgeschrieben, sondern nicht hineingeschrieben.
Eine jüdische Gründungsgeschichte, könnte man sagen. Ja. Die nicht dezidiert das Jüdische im Spielplan
vertrat. Weil die selber nicht sagen, wir möchten jüdisches Theater.
Nein, also ja? Münchner, süddeutsche, ja, genau. Familien.
Und zwar ein avantgardistisches.
Es gibt ein Foto von der Flora Fromm in so einem unglaublichen Jugendstil Samtkleid, mit Ornamenten, wo man sieht, das ist eine gesellschaftlich angesehene Dame auch, die repräsentiert etwas.
Ich danke euch beiden, dass wir in den Kreis der Gesellschafter blicken konnten heute, um deren Verfolgungsgeschichte aufzuarbeiten und auch darauf zu verweisen, welcher Personenkreis die Kammerspiele in den Anfangsjahren überhaupt ermöglicht hat. Und dass es ausgerechnet die waren, die dann Verfolgung erfahren haben, ab 33 systematisch, und die nicht im Narrativ der Kammerspiele in der Form auftauchen. Und es ist eine Verpflichtung unsererseits, sie darin einzuweben. Vielen Dank euch beiden.